Mr. Zip 2, Armin Wolf privat. Er ist jede Woche in unseren Wohnzimmern, stellt seinen Gesprächspartnern gezielt harte Fragen und hat schon manche verbal auseinandergenommen. Ich meine Dr. Armin Wolf. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Fernsehinformation und moderiert seit 2002 die Zip 2. Der gebürtige Innsbrucker, Jahrgang 1966, arbeitet seit 1985 für den ORF, unter anderem als Politikredakteur in Radio und Fernsehen, USA-Korrespondent in Washington D.C., Redaktionsleiter und als Moderator der Sendungen Pressestunde, Offen gesagt und der ORF-Sommergespräche. Für seine journalistische Tätigkeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Als österreichischer Journalist des Jahres mit dem Concordia, Klaus Gatterer und Robert Hochner Preis sowie zweimal mit einer Romy als beliebtester Fernsehmoderator. Armin Wolf ist mit der Journalistin Euke Frank verheiratet und lebt mit seiner Frau und ihren beiden Kindern in Wien. Letzte Woche war Armin Wolf Gast im Kepler Salon in Linz und erzählte über seine Arbeit. Mit meinem Interview will ich Ihnen heute Armin Wolf privat vorstellen. Und ich möchte heute von ihm wissen, was steckt hinter der Person Armin Wolf? Sie haben ja ein Doktorat gemacht, das ja eigentlich im Insert immer verschwiegen wird. Welches Doktorat ist das?
Es ist ein Doktor der Philosophie, aber konkret habe ich Politikwissenschaft studiert.
Und nach dem Studium ging es dann gleich in die Journalistik oder wie war das?
Es war umgekehrt. Ich wollte zwar eigentlich Universitätsprofessor der Politikwissenschaft werden und Politikwissenschaft eben studieren und meine Eltern konnten sich das aber nicht leisten. Das heißt, ich habe nach der Schule einen Job gebraucht, um mein Studium zu finanzieren. Und in Innsbruck, wo ich aufgewachsen bin und in die Handelsakademie gegangen bin, ist das ORF-Landesstudio direkt neben der Handelsakademie. Also ich konnte von meiner Maturaklasse aufs Dach des Landesstudios runterschauen und habe dann ein paar Monate vor der Matura gefragt, ob ich da nicht als freier Mitarbeiter arbeiten könnte. Und das ging praktischerweise. Und dann habe ich am Tag nach der schriftlichen Matura, also noch vor der mündlichen Matura, da zu arbeiten begonnen. Habe das dann gemacht, habe zu studieren begonnen im Herbst, habe aber sehr schnell relativ wenig studiert und immer mehr gearbeitet, weil das so spannend war und weil ich auch ein bisschen Angst gehabt habe, naja, wenn ich da mal absage, wenn die eine Geschichte von mir wollen, dann darf ich vielleicht nicht weiterarbeiten und so. Und besser bezahlt als studieren war es auch. Und nach 2,5 Jahren habe ich dann das Angebot gekriegt, nach Wien zu übersiedeln ins Mittagsjournal auf Ö1 als Außenpolitikredakteur. Das habe ich dann gemacht, war sehr viel im Ausland unterwegs und habe dann überhaupt nicht mehr studiert. Und mit 30 hatte ich noch nicht mal den ersten Studienabschnitt fertig. Mit Professor war es da nichts mehr, das war klar. Aber es hat mich dann so geärgert, dass ich nicht fertig studiert habe, dass ich mich dann hingesetzt habe und dann doch fertig studiert habe neben der Arbeit und habe dann eine Diplomarbeit geschrieben. Und das war wiederum so interessant und ich habe gemerkt, Wissenschaft ist schon ein bisschen eine Leidenschaft von mir, dass ich dann beschlossen habe, auch eine Dissertation zu schreiben. Und das habe ich dann noch gemacht. Aber ich habe letztlich bis zum Doktorat gebraucht insgesamt 40 Semester. Also 12 Semester wären normal und ich habe 20 Jahre gebraucht, aber es ist letztlich dann doch was geworden.
Kann man beim Thema bleiben, andere haben das Doktorat kürzer gemacht, aber auch geschrieben, ne?
Soll auch vorgekommen sein, ja, immerhin. Ich habe so ganz knapp vor dem Seniorstudenten habe ich aufgehört.
Ja. Jetzt ist ja an und für sich der Job eines Journalisten im ORF, gerade bei so heiklen Themen wie Innenpolitik und Wirtschaft, ja manches Mal sehr problematisch, weil man ja auf der einen Seite in die Materie eindringen will bei dem Gegenüber, der sich aber sperrt. Und was mir bei Ihnen besonders auffällt, Sie haken immer wieder nach. Ist das angeboren oder lernt man das im Laufe der Zeit?
Also angeboren glaube ich nicht, aber bei mir hat es, glaube ich, schon zu tun eher mit meiner Kindheit und mit meinem Elternhaus. Wir haben wahnsinnig viel diskutiert zu Hause. Meine Eltern waren beides ein bisschen politisch engagiert. Aber mein Vater war Betriebsrat in einer großen Wohnbaugesellschaft in Tirol und meine Mutter war in der Frauenbewegung der ÖVP. Und da wurde viel über Politik geredet zu Hause und es wurde wirklich sehr viel diskutiert. Und es wurden meine Schwester und ich auch immer durchaus ermuntert, auch zu widersprechen. Ja, und ich finde das nicht sehr spannend, wenn jemand etwas behauptet und ihn jetzt das so sehr überzeugend begründet finde, mir das einfach anzuhören und zu glauben, sondern ich frage dann mal lieber nach, wie das zusammenpasst.
Das ist ja gerade bei euch das Problem. Ihr habt jetzt einen Spitzenpolitiker vor euch. Ich denke da zum Beispiel früher an Haider, heute an Strache. Die reden wie ein Wasserfall, kommen vom Thema ab, wollen das nur durchbringen, was sie sich vorgenommen haben und geben dem Interviewer gar keine Chance oder fast keine Chance, hier hineinzustechen. Der hat das schon so gelernt, dass er kaum mehr Luft atmen muss. Was tut man da?
In Unterbrechen und Fragen. Jetzt weiß ich allerdings, dass viele Zuseher das stört, wenn ich Studiogäste unterbreche. Also ich kriege in der Woche mehrere Leserbriefe oder E-Mails, die immer mit dem Satz anfangen, meine Kinder haben schon im Kindergarten gelernt, dass man seine Gesprächspartner aussprechen lässt, weiß das ihr Moderator nicht.
Müsste man aber das Gegenüber auch sagen, ne?
Ja, und ich schreibe dann den Herrschaften immer freundlich zurück. Selbstverständlich habe ich das auch gelernt und in einem normalen Gespräch, würden wir normal miteinander reden, würden sie auch merken, dass ich sie selbstverständlich aussprechen lasse. Nur ein Studiointerview in der ZIP 2 ist kein normales Gespräch, sondern wir haben 6 Minuten Zeit, das wissen auch die Studiogäste und die versuchen in den 6 Minuten möglichst viel von ihren Botschaften unterzubringen und mich möglichst wenige Fragen stellen zu lassen, weil die ja nicht kommen, um meine Fragen zu beantworten, sondern um meine Wahlrede zu halten vor 600.000 Zusehern und das kann ich aber nicht zulassen.
Das kostet
und
was.
Und genau, das ist kostenlos. Und deswegen muss ich, wenn jemand dann, das sind über 1,30, also länger als 1,5 Minuten oder 2 Minuten redet, und ich weiß, ich habe nur 6 Minuten, muss ich den irgendwann unterbrechen. Es geht nicht anders.
Aber ist das nicht eine Zeiterscheinung? Ich erinnere mich noch an Kreisky-Zeiten. Da waren die Interviews ganz anders. Da hat der Interviewer die Fragen gestellt, der Politiker hat geantwortet, dann hat manches Mal sogar der Politiker auf eine Frage gehört. Heute ist das alles weg. Heute spricht nur mehr der Politiker und der Interviewer muss schauen, dass er seine Fragen unterbringt.
Also ich glaube, da wird ein bisschen die alte Zeit verklärt. Also wenn man sich ganz, also erstens mal vor Kreisky war es überhaupt so, bis Mitte der 60er Jahre, da mussten bei Spitzenpolitikern die Fragen vorher schriftlich eingereicht werden. Ja? Heute wissen die Politiker natürlich nicht, was sie gefragt werden. Und es gab dann vielleicht so in den 70er Jahren ein bisschen eine andere Zeit, auch weil Kreisky sehr selbstbewusst und souverän im Umgang mit Journalisten war, Journalisten gerne mochte und sich nicht gefürchtet hat vor Fragen.
War auch der Journalistenkanzler.
Genau, aber schon auch dann oft sehr batzig geworden ist, unhöflich Journalisten abgekanzelt hat, ewig lange Antworten gegeben hat. Also ein bisschen ist schon so, wenn man sich heute alte Interviews anschaut aus den 70ern, die könnte man heute gar nicht mehr senden, weil die würden sich die Leute gar nicht mehr anschauen. Nein, das war alles sehr langsam und sehr lang und das ging halt, weil es gab halt nur FS1 und FS2 und die Leute haben sich halt ganz, ganz viel angeschaut, ja, und weil es keine Alternativen gab. Heute hat jeder österreichische Haushalt, der einen Kabelanschluss hat, an die 100 Sender zur Auswahl und wenn er sich auch nur eine halbe Minute langweilt, dann schaltet er um auf einen anderen Sender. Ja, dadurch ist das alles ein bisschen schneller und die Politiker sind schon trainierter als früher und kommen eben vorbereiteter als früher.
Jetzt haben Sie ja schon einige Preise bekommen für Ihre journalistische Arbeit, unter anderem den Robert-Hochner-Preis, der ja auch so ähnlich in der Art war des Journalisten, wie Sie heute sind. Und ich glaube, es ist eine schöne Ehre für Sie, den Robert-Hochner-Preis bekommen zu haben. Wenn man jetzt den Robert Hochner mit Ihnen vergleicht und Sie selbst es vergleichen, ist die Zeit da heute auch in der Fragestellung, im Interviewstil und so weiter wesentlich anders?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe mich unendlich gefreut über den Robert-Hochner-Preis, weil ich erstens den Robert nicht nur extrem geschätzt habe, sondern wir auch befreundet waren. Und ich glaube, dass er der beste Nachrichtenmoderator war, den es im deutschsprachigen Raum in den letzten 30 Jahren, also die ich irgendwie überblicken kann, gegeben hat. Und insofern ist auch der Vergleich schwierig, weil der Robert ein wirklich singuläres Talent war. Und das, glaube ich, unterscheidet uns schon, der Robert viel weniger polarisiert hat als ich. Also der Robert war jemand, der eine nicht wiederholbare Kombination war, finde ich, aus kritischem Journalismus und wirklich wahnsinnig sympathisch. Und so spitzbübisch, schelmisch, während ich sicher ein Typ bin, der viel mehr polarisiert als
ja,
der Robert.
Sie bringen vielleicht Ihre Frage schneller auf den Punkt und es ist halt wie ein Pfeil in Ihrer Hand, der auch in das Herz des Gegenüber treffen muss. Ne?
Weiß ich glaube, das hat schon auch mit unserer unterschiedlichen Art zu tun. Also der Robert hatte so eine spitzbübische Art, also diese perfekte Kombination sozusagen aus idealem Schwiegersohn und trotzdem frech. Ja? Und das ist, glaube ich, unwiederholbar so.
Wie geht es einem eigentlich so als Spitzenjournalist beim ORF? Da wird man ja nicht von allen geliebt. Es gibt ja sicherlich Politiker, die dann versuchen, von hinten herum irgendetwas zu lancieren, ihnen zu drohen oder ihnen klarzumachen, dass sie auch nur ein Angestellter des ORF unter Umständen sind. Prallt es an ihnen ab oder gibt es solche Hintergründe gar nicht?
Das gibt es schon ewig nicht mehr. Also das gab es mal. Bevor ich die ZIP 2 moderiert habe, habe ich mal die ZIP 3 miterfunden und dann geleitet 3 Jahre lang. Und das war in den Zeiten der schwarz-blauen Koalition. Und wir haben sehr viel über Schwarz-Blau diskutiert. Und das hat die FPÖ nicht gefreut. Und da gab es ganz massive Versuche, ob man das nicht ändern könnte. das war ziemlich unangenehm. Seit ich die ZIP2 moderiere, gibt es das überhaupt nicht, also jedenfalls nicht für mich wahrnehmbar. Aber es stimmt nicht ganz, ich habe mal 2005, glaube ich, ein krasser Interview gemacht, da gab es am nächsten Tag einen rechten Wirbel, weil sich der Herr Gasser und der Herr Molterer wahnsinnig beschwert haben, aber ist auch nichts passiert und es würde mich jetzt wirklich nicht wahnsinnig beeindrucken. Also mein Leben hängt nicht davon ab, dass ich im Fernsehstudio sitze.
Naja, und es soll ja die Freiheit des Journalisten gewahrt werden. Also wer immer da interveniert, ne?
Ja, also aber es dringt jedenfalls nicht bis zu mir. Es probiert niemand.
Jetzt waren wir in der Gegenwart. Wie schaut die Zukunft aus? Was stellen Sie sich vor, werden Sie in 10 Jahren machen oder in 5 Jahren machen?
Ich habe nicht die allergeringste Ahnung. Ich wusste eine Woche, bevor ich das erste Mal die ZIP2 moderiert habe, nicht, dass ich die ZIP2 moderieren werde. Und ich habe nicht die allergeringste Ahnung, was ich in 5 Jahren machen werde.
Gibt es ein Hobby?
Ich lese wahnsinnig gern.
Ja?
Ja.
Schreiben Sie auch Bücher?
Ich habe schon Bücher geschrieben, aber ich finde das wahnsinnig mühsam. Weil es gibt nichts, über das ich in Wirklichkeit 300 Seiten zu sagen habe. Und ich lese wahnsinnig viele Sachbücher und stelle fest, die wenigsten Leute haben über 300 Seiten was zu sagen.
Vielleicht schreiben Sie dann in 20 Jahren Ihre politischen oder Ihre Fernsehmemoiren. Ne? Dann
also so spannend sind die nicht.
Jetzt nur abschließende Frage. Wenn Sie nicht vor dem Bildschirm sind, wenn Sie privat sind, Sie haben Familie, haben Kinder, wie viele?
Ich habe 2 Stiefkinder.
Und verbringen Sie zumindest den Urlaub mit der Familie gemeinsam und versuchen Sie abzuschalten?
Urlaube verbringen wir unterschiedlich, entweder nur meine Frau und ich oder mit den Kindern. Das ist, wir sind so ein relativ kompliziertes Patchwork, das aber sehr, sehr gut funktioniert und was den Vorteil hat, dass meine Frau und ich auch ab und zu zweit wegfahren können, wenn die Kinder nicht bei uns sind. Und unsere ältere Tochter ist schon 20 und ist schon ausgezogen zu Hause. Fährt aber trotzdem noch gern mit uns mit. Fährt schon noch gern mit uns mit, was uns wahnsinnig freut. Und ja, und Urlaub ist natürlich super, weil das wirklich eine Zeit ist, ja, mit der Familie, die ich unter der Woche viel schwerer habe, weil unseren kleinen Sohn, der ist 11, den sehe ich, wenn ich moderiere, manchmal eine Woche nicht. Er schläft schon, wenn ich nach Hause komme, ich schlafe noch, wenn er in die Schule geht.
Das kenne ich.
Und also das ist wirklich, wirklich schade.
Journalistenlos, gell?
Vor allem fernsehlos, weil halt im Fernsehen die Sendungen, die spannenden am Abend sind. Und wenn man so spät heimkommt, das ist wirklich ein bisschen ein Problem. Der einzige Nachteil der ZIP2, sonst ist die ZIP2 nur super, aber die ZIP2 wäre ideal, wenn sie um 17.30 Uhr wäre. Aber
also aufzählt nur.
Und ansonsten versuche ich im Urlaub wirklich möglichst viel zu lesen, weil wirklich Bücher zu lesen und gerade Romane zu lesen. Und ich wollte gerade sagen, ich gehe wahnsinnig gerne ins Theater, in die Oper, ins Kino. Und dadurch, dass schon 3 Abende in der Woche auf jeden Fall ausfallen, ist es oft schwierig. Und das weiß ich zum Beispiel, das Theater an der Wien in Wien, das tolles Opernhaus ist, aber eben so ein Stagioni-Betrieb hat, wo sie jedes Stück nur 5-6 Mal spielen, spielt manchmal Stücke immer nur an Tagen, an denen ich moderiere. Das macht mich wahnsinnig, weil ich möchte es dann sehen und es gibt keinen Tag.
Mit der Turner.
Inge Turner ist schon so lange nicht mehr in der ZIP2.
Ja, eben, aber die
nein.
Wird ja vielleicht einmal aushelfen.
Nein, es gibt ja meine Co-Moderatorin, die Lu Lorenz, nur wir haben an sich einen relativ strikten Moderationsplan, dass ich Montag bis Mittwoch mache und sie Donnerstag, Freitag, was unter anderem damit zu tun hat, dass die Lu ein ganz kleines Kind hat und Teilzeit arbeitet und dadurch sind wir jetzt auch nicht so wahnsinnig flexibel.
Lieber Kollege Wolf, herzlichen Dank für das Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben einmal jetzt einen anderen Armin Wolf kennengelernt, nicht den vom Bildschirm, sondern den persönlichen, der hinter dem Bildschirm lebt.